Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Was ist denn das jetzt wieder?
Das ist die 315. Ich habe hier nur einen Test gemacht. Mein kleines Gerät, was ich für 5 Euro aus einer Kiste bei Penny rausgeholt habe, ist ein Alkoholtester. Und ich möchte ganz gerne beweisen hier, dass wir nicht besoffen sind, wenn wir solche Sendungen machen. 0,0 Gramm pro Liter und 0,00% BAC, Back.
Halt das mal an den Hörer. Ich möchte auch mal, Achtung. Was habe ich?
Oh, 0,8.
Oh, ja. Naja, da geht's ja noch. Ich will ja nicht fahren, ich will hier nur labern.
Also wenn du überlegst, habe ich einen schon begrüßt? Also ich begrüße die alle, die da zuhören. Wenn du überlegst, dass ich damals für so einen Chip, um sowas machen zu können, selbst bauen zu können, 20 Mark ausgegeben habe, so einen Gassensor, der auch aktiv auf Alkohol reagiert hat. Und danach musste die Schaltung noch kommen. Die musste man auch selber zusammenbauen. Und dieses Ding jetzt für 5 Euro da rumliegt, inklusive Batterien. Mhm. Ist schon eine komische Welt. Scheinbar will es aber keiner, sonst wäre es nicht so billig.
Das sagen die Leute immer, saufen sei teuer.
Aha.
Heinz, bist du auch da?
Ich bin auch da. Ich begrüße auch alle.
Blas mal.
Nein, ich blas besser nicht. Ich weiß nicht, ob das Gerät 5 Euro, 5 Promille aushält.
Na gut, okay, dann erzähl ein bisschen was von deiner, wir werden es ja merken, wie es bei dir aussieht.
Oh, schlimm. Wir lassen uns ja sogar die Themen mittlerweile von unseren Hörern geben. Der Christian Bernd hat über das Forum uns eine E-Mail zukommen lassen. Der möchte gerne noch mal ein bisschen was über Cloud-Dienste wissen. Da habe ich natürlich direkt Hurra geschrien, weil das ja ein Thema ist, das mich immer wieder umtreibt. Aha. Und mit dem ich auch in der täglichen Arbeit immer wieder zusammenkomme, weil unsere Firma ja im Prinzip auch Dienstleistungen übers Netz anbietet.
Ich habe gelesen in der Zeitung, dass auf der Cebit viel geklaut wurde.
Ja, dann Cloud war ein Thema.
Das war das große Thema, eines der großen Themen da. Es ist ja auch wirklich so, dass immer mehr Anwendungen in die Virtualität wandern. Es gibt ja verschiedene Cloud-Dienste. Das erste, was an sich aufkam, war, ich miete mir Rechenleistung übers Netz. Ich habe also irgendwo einen Betreiber, Amazon oder wer auch immer, der betreibt einen Serverpark, hat aber auch virtuelle Maschinen laufen. Ich miete mir so eine virtuelle Maschine übers Netz und kann da meine Rechenaufgaben erledigen lassen. Das waren die ersten. Dann gab es ganz früher schon SaaS, nannte man das, Software as a Service. Das ist zum Beispiel etwas, was heute SAP anbietet, um kleineren Firmen die Möglichkeit zu geben, mit SAP-Software zu arbeiten. Denn die zu installieren und selber zu betreiben, muss man doch ziemlich viel Rechenleistung und ziemlich viel Know-how haben, um das Programm lauffähig zu halten. Dann gibt es die Cloud-Dienste, die wir ja heute auch schon haben. Das ist zum Beispiel Google Apps, IBM Docs oder Microsoft Office 365. Das sind also Office-Programme, die ich nicht selber installiere, sondern die ich übers Netz miete.
Was ist denn, weiß ich auch nicht, Heinz, was ist denn Google Apps?
Google Apps sind auch Office-Programme. Da gibt es also ein Textprogramm.
Ach so, als App, das was früher ja. diese Google Maps und Texte oder sowas.
Writely zum Beispiel, oder Picasa. Achso, Apps kamen jetzt eben wegen Smartphones, Entschuldigung. Ja, die sind Applikationen, die über dieses Netz angeboten werden. Dann werden immer beliebter die Speicher im Netz, also die Festplatte im Netz, nennen wir es mal. Da gibt es dann also Strato, die sowas mit ihrem HiDrive machen, oder Web.de macht das mit ihrem SmartDrive, Dropbox, Microsoft SkyDrive, CloudSafe, Amazon macht das.
Bei wem werden die denn immer beliebter? Bei mir sind die verhasst.
Das ist interessant, dass alleine in diesem Jahr wahrscheinlich damit über 80 Millionen Euro umgesetzt werden.
Ja, nicht viel.
Das soll aber bis 2016, so vermuten die Experten, auf 380 Millionen Euro steigen. Mhm. Nur Speicher jetzt im Netz, nicht die anderen Dienstleistungen. Da kommen wir gleich noch zu. Es ist natürlich lustig, auch für einen Privatanwender, eine Platte, Anführungszeichen, im Netz zu haben. Denn egal, wo ich bin, ich komme immer an meine Daten ran. Brauche die nicht physikalisch mitzunehmen auf einem Speicherstock oder einer Festplatte, sondern habe die im Netz. Und die werden von dem Hoster auch nicht gepflegt, sondern gesichert. Zu diesen Fallstricken möchte ich gleich später noch was sagen. Das ist, denn laut BGB müssten die Cloud-Anbieter wirklich die Daten immer verfügbar halten. Das heißt, 7 Tage in der Woche, 24 Stunden lang. Technisch, wer damit zu tun hat, weiß, dass das kann man nicht garantieren. Das kann ein Rechenzentrum abbrennen, das kann Naturkatastrophen sein. Deswegen versuchen die Cloud-Anbieter sich immer da Vertragsklauseln einzupflegen, dass eben nur eine bestimmte Zeit garantiert wird, dass die Daten verfügbar sind. Also 99% und 99,9%. Wobei man davon ausgehen kann, dass jede weitere 9 hinter dem Komma den Preis verfünffacht. Das ist so ein, was ich. Dann gibt's auch noch, also das sind die Cloud-Speicher. Dann gibt's natürlich auch noch andere Sachen, ne? wie zum Beispiel Smiley oder Napster oder Musicload. Das sind Cloud-Music-Dienste. Die bieten also über das Netz Musik an, die man entweder runterladen kann oder als Streaming-Dienste. Da gibt's ja nochmal Yuke, Raya und sowas. Oder eben die TV-Dienste wie Zattoo, Maxdome, YouTube, MyVideo, Sevenlohn, Dailymotion und wie die alle heißen. Die übrigens mittlerweile mehr Umsatz machen als die Speicherdienste. Wenn wir bei den Speicherdiensten dieses Jahr ungefähr auf 83 Millionen kommen, so machen die Videodienste schon 596 Millionen Umsatz, wahrscheinlich in 2012. Am wenigsten machen an sich die Musikdienste, die gerade mal bei 23 Millionen liegen. Die Office-Anwendungen werden etwas über 100 Millionen wahrscheinlich dieses Jahr kommen. Das sind schon recht ansehnliche Zahlen, was da umgesetzt
wird. Aber wer sind denn die Wolkenbenutzer?
Ich, zum Beispiel, die einfachste Dienstleistung, die du in der Wolke einkaufst, ist E-Mail.
Nee.
Wenn du web.de, GMX oder sonst was hast, betreibst du dein oder Hotmail oder wen es immer dann noch gibt, Google Mail, du betreibst deinen Mail-Server ja nicht selber, deine Mailadresse, sondern du nimmst dir irgendwo ein Postfach, also im Prinzip eine Festplatte mit einem Programm davor gelagert, der irgendein Provider für dich betreibt. Also die eben, die 1&1, die Hotmails oder wer auch immer das, Microsoft oder wer auch immer das macht, die pflegen für dich dann oder halten für dich dein Postfach vor, bieten dir eventuell auch noch einen Virenscanner dazu an, bieten dir einen Spamfilter dazu an und machen das alles. Das hat man früher, die gibt's ja schon lange, die Dienste. Hat man früher eben nicht als Cloud Computing bezeichnet. Es fällt aber mittlerweile unter die Kategorie. Und da sind natürlich sehr, sehr viele.
Gut, dann kann man natürlich schön die Zahlen hochrechnen, wenn man einfach hinterher sagt, also dann ein ganzer E-Mail-Krempel oder so etwas, das fällt mit in die Cloud hinein und dann rechnen wir mal, wie viele die das machen. Gut, und früher wurde es nicht so betrachtet und naja.
So, jetzt bleiben wir mal bei den Speichern. Da gibt's natürlich eine ganz neue Klientel für. Das sind die ganzen Tablets, Smartphones und wie sie alle heißen, die ja nicht über riesengroße Datenspeicher verfügen.
Was ist riesengroß?
Bitte?
Was ist riesengroß?
Ja, also 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll.
Nee, das ist ja nun keine Speichergröße, sondern...
Nein, die liegen ja auch langsam vorbei. Ne? Diese Zollangaben da. Wird ja immer mehr Solid State.
Ja, das werden immer mehr
Nennen. Also sprich mal von der Speicherkapazität, damit hier so unqualifizierte Anwürfe immer wieder kommen.
Na, da gibt's ja eine wunderschöne Geschichte zu, von was unterscheidet ein PC-User von einem Apple-User. Dort der PC-User, wenn man den fragt, wie groß ist dein Speicher, 500 Gigabyte mit so und so viel Zugriffszeit und alles, fragt man Apple-User, sagt er ungefähr 2 Zentimeter mal 2 Zentimeter. Ich fand den gut damals, als er rauskam.
Ja, aber ich habe immer noch keine Antwort, was du unter riesengroß.
Wenn du mehrere 100 Megabyte Daten haben willst, du kriegst ja heute auch freie Speicher schon im Gigabyte-Bereich. Wir haben mal in einer Fernsehsendung Ubuntu One, da hast du, glaube ich, 1,5 Gigabyte frei. Die hast du heute nicht so schnell überall im Zugriff.
Und die brauchst du auf deinem Smartphone?
Nein, Teile davon. Aber du hast ja nicht alles davon auf deinem Smartphone, sondern du hast Teile davon, die du gerade brauchst, lädst du dir runter. Aber dann hast du eben zwei Smartphones oder du hast noch ein Tablet und ein Smartphone und deinen PC und deinen Apple und dann sonst was und möchtest überall die gleichen Daten haben. Wenn du die synchronisieren willst, ist das zu Hause kein Problem. Du stellst dir eine zentrale Platte hin, du machst das über WLAN und alles ist gut. Wenn du unterwegs bist, musst du entweder dann selber deine Platte in das Netz reinbringen, also musst einen Cloud-Dienst für dich selber erbringen, oder du mietest dir einfach eine externe Festplatte, also ein Speicher in der Cloud, und greifst dann über Internet darauf zu. Wobei man dann allerdings schauen muss, was der Cloud-Dienst da macht, denn es gibt also erstmal die Verfügbarkeit, da gibt es diese Service-Level-Agreements dafür, da muss man schauen, was es ist, denn wie gesagt, technisch nicht möglich, immer 100% zu bieten. Dann ist die Frage der Datensicherung. Wer macht die? Muss ich selber sichern? Oder garantiert mir der Provider, dass meine Daten gesichert werden?
Du kannst sie ja in der Cloud sichern.
In einer zweiten Cloud sichern. Dann musst du natürlich gucken, ob in deinen Verträgen vorgesehen ist, dass der Übergang der Daten von einer Cloud zur anderen geregelt ist. Oder ob es da Sperren gibt. Oder dass die Verträge sowas ausschließen, weil die einen Kundenschutz haben wollen.
Interessant. Das heißt also, mit meinen Daten, wenn ich sie in der Cloud speichere, darf ich nicht einfach machen, was ich will?
Das ist die Frage, was in den Verträgen steht. Bei den Gratisdiensten muss man sehr genau hingucken. Bei den Bezahldiensten wird man da sicherlich freier sein, was seine Daten angeht. Dann gibt's natürlich noch was, gerade auch bei Freien. Sind meine Daten, gehören die mir oder können darüber dritte Nutzungsrechte erhalten?
Gut, bei Google kenne ich das, da mit Text und Tabellen und diesen ganzen Krempel da, Rightly oder so. Die hatten ja in ihren Bestimmungen da drin stehen, dass die Daten ihnen gehören, dass sie die frei verwenden und vermarkten und sonst was machen können. Haben wir vor 3 Jahren mal darüber berichtet.
Ja, und da muss man eben schauen, wenn man einen Cloud-Anbieter sich aussucht, ob da nicht auch irgend so eine Falle drin ist. Da muss man in die Verträge reingucken, das kann man also nicht jetzt allgemein sagen. Die andere Sache ist, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, was passiert, wenn der Anbieter pleite geht? Wie komme ich denn noch an meine Daten? Denn wenn der Herr Gerichtsvollzieher vorbeikommt und schaltet die Dinge einmal ab, dann komme ich auch an meine Daten nicht mehr dran. Das ist vielleicht kein Netzzugang mehr da, die Platten drehen nicht mehr. Und dann muss ich versuchen, eventuell sogar gerichtlich versuchen, an meine Daten ranzukommen. Und das kann dauern einfach. Wir wissen ja, wie langsam die Justiz arbeitet.
Das ist Feuerwehr, schnell, ne? Ja, und das ist aber überhaupt ein Problem, wenn meine Daten, nehmen wir diesen Fall mit dem Gerichtsvollzieher, also mein Cloud-Anbieter geht pleite und meine gesamten Daten sind bei ihm auf irgendwelchen Platten. Und jetzt kommen diese Rechner und die Platten unter den Hammer. Wer ist denn da? Wird der Gerichtsvollzieher hingehen und wird meine Daten vorher sicher löschen? Darf er überhaupt meine Daten sicher löschen? Im anderen Fall darf er das nicht weitergeben, diese Platte. Wo kommt die Platte denn dann hin? Oder gibt es da irgendwelche Vorstellungen dazu?
Das wird noch viel komplizierter. In Deutschland ist es relativ gut geregelt noch. Die Daten dürfen nicht veräußert werden, sagt das Datenschutzgesetz.
Gut, du weißt aber nicht, wo die Cloud gerade ist, ne? Ob da nicht vielleicht in Spanien ist, in Kasachstan oder irgendwo.
Da kommen wir jetzt drauf. Also erstmal, um sowas, um diese Pleite-Sachen zu umgehen, können wir an sich nur eins empfehlen. Es muss eine lokale Kopie der Daten existieren, damit jetzt unabhängig von allen rechtlichen Sachen, in dem Falle, wo der Provider abgeschaltet wird, dass man noch an seine Daten, dass man seine Daten noch irgendwo hat.
Dann brauche ich auch keine Cloud, dann kann ich die Sachen gleich bei mir lassen.
Ja gut, da kommst du auch von unterwegs nicht an deine Daten.
Warum komme ich nicht von unterwegs an meine Daten? Ich komme
daran. Oder du musst eben selber, das ist das, was ich eben sagte, du musst eben denn deine Platte selber ins Netz bringen und bist dann auch für die Sicherheit zuständig.
Ja klar, bin ja auch für die Sicherheit zuständig, wenn ich mein Backup hier selbst machen muss.
Du brauchst ein Backup ja nicht ins Netz zu hängen. Also das ist eine Frage. Wenn man den Cloud-Dienst in Anspruch nehmen will und hat Daten, die einem wertvoll sind, sollte man auf alle Fälle eine lokale Kopie davon haben.
Ich habe mal ein Backup vom iPhone in der iPhone Cloud. Das sind 5 GB, die mir Apple geschenkt hat. Vielen Dank. Und das legt das Backup jedes Mal in die Cloud hinein. Du sagst eben, wenn man das Backup in die Cloud hängt, das taugt nicht viel, oder wie?
Du hast ja deine Daten lokal vorhanden. Du hast ja wirklich nur ein Backup.
Die sind nicht mehr da. Das ist nur noch Cloud.
Also mit K geschrieben denn?
Nee, mit C. Das ist also mein Backup vom iPhone.
Ja.
Ist in Form von 3 Gigabyte
irgendwo.
Wahrscheinlich in Amerika oder wo. Irgendwo.
Ja, jetzt kommen wir zu dem, was du soeben schon mal sagtest. Ja. Wo sind meine Daten?
Ja.
Das muss der Provider, wenn er in Deutschland anbietet, dir sagen, wo die Daten sind. Sollte er sagen. Wenn er sagt, das ist in einem meiner Rechenzentren, dann weißt du, das ist irgendwo, wo es am billigsten ist. Wenn man weiß, dass sie in Deutschland sind, greifen die strengen deutschen Datenschutzbestimmungen. Da ist man relativ gut drin. Man hat einen deutschen Gerichtsstand. Wenn die jetzt aber in USA landen, gibt's den das Safe Harbor Agreement, den Patriot Act und was sonst noch alles gibt, das im Prinzip sagt, dass die, wenn Verdachtsmomente da sind, dass die amerikanischen Dienste und Gerichte auf deine Daten zugreifen dürfen. Das heißt, im Prinzip gehören sie dir nicht mehr. Der deutsche Datenschutz ist, wie gesagt, ist relativ gut. Es gibt das Bundesdatenschutzgesetz. Und da sind die Daten sicher vor dem Zugriff, außer es gibt also einen Gerichtsbeschluss, auf deine Daten zugreifen zu dürfen. Man kann also, der Christian Solmecke, der Rechtsanwalt aus Köln, hat da mal ein Rundschreiben zugemacht und der sagt ganz eindeutig, für jeden Anwender lohnt es sich, vor dem Abschluss eines Cloud-Vertrages genau zu überprüfen, welche Leistungen angeboten werden, in welchem Land der Anbieter arbeitet und wo die Server stehen und wie es um die Verfügbarkeit, die Datensicherung und den Datenschutz besteht. Das muss sich jeder vor Augen halten, der das macht und wer verantwortungsvoll damit umgehen will. Ich meine, wir haben ja auch deutsche Anbieter. Die Deutsche Telekom will ja ganz groß in dieses Thema einsteigen. Die sehen da einen neuen Umsatzmarkt drin. Und die gehen auch dann, dass Deutschland bald irgendwas um 5 Milliarden Euro irgendwann dann mal mit um, für den gesamten Cloud-Dienst irgendwo mal umgesetzt werden können. Ein spannendes Thema. Wir werden da immer wieder dranbleiben. Und werden versuchen, immer wieder darüber zu berichten. Und wenn es da was Neues gibt, werden wir versuchen, da ganz vorne weg das zu melden. Also, die Message, die wir jetzt noch machen können, das ist eine super Technologie. Es lohnt sich, das zu nutzen, wenn man Verlangen danach hat, gerade so Musikdienste oder sowas, also die legalen Dienste zu nutzen. Aber man muss drauf gucken, auf was man sich dabei einlässt.
Tja, ich sehe die Sache sehr, sehr zwiespältig. Über so ein Dattelfon, so ein Smartphone oder sonst was, da kann man erstmal 32 Gig oder noch mehr reinstecken und das reicht dann ja schon mal für ein paar Tage. Da muss man nicht. Und zu Hause kann man dann von diesem Teil über WLAN auf die eigene Platte was draufschieben. Und ich kann mir über meine Fritzbox oder so etwas, da kann ich mir auch ein USB-Stäbchen reinschieben und kann Sachen, auf die ich von außen zugreifen will, da drauf tun und kann dann per SSL oder sonst wo da drauf zugreifen. Oder kann sogar durchgreifen auf meinen Rechner, wenn ich den laufen habe, oder auf meinen Server. Diese Möglichkeiten gibt es alle und sind auch relativ einfach und ich vertraue mir selbst Milliardenmal mehr als Google oder sonst irgendeinem Anbieter im Netz, die von sich aus sowieso schon sagen, deine Daten gehören mir, basta.
Wobei du mehr technisches Know-how hast als die meisten Normalanwender.
Danke, Buana. Ja, das ist nur meine bescheidene Meinung dazu. Also bei mir kommt nichts in die Cloud, es sei denn, das ist meine eigene.
Ja, nun ist, glaube ich, der Abnehmer ist auch nicht der Wolfgang Rudolph für die Cloud.
Das denke ich.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es mittlere Betriebe gibt, für die eine Daten oder eine EDV-Anlage vielleicht ein bisschen zu groß geraten ist. Die Probleme haben, da Fachleute zu bezahlen noch. Und die hätten ganz gerne alles das, was hinter der Tastatur liegt, das hätten sie alle gerne gemanagt.
SaaS, ja, das haben wir schon gehabt.
Ja.
Die Lösung, die SAP anbietet für ihre kleinen Kunden, also eben das als Software as a Service, die ist, das ist eine sehr vernünftige Sache für die. Denn wenn du als kleine Firma versuchst, eine SAP-Software zu betreiben, dann kannst du unter dem schlimmsten Fall daran pleite gehen, wenn du es nicht richtig planst.
Ja.
Die ist einfach zu groß.
Ja.
Die ist so, so mächtig und so leitend.
Bitte? Eine gute Zeit beim WDR gehabt, als SAP da eingeführt wurde, war für ein Dreivierteljahr, war eigentlich nichts mehr nachzuschauen da. Wir konnten Geld ausgeben, weil es nicht irgendwo nicht nachvollziehbar war. Wir konnten Produktionen machen und alles Mögliche machen, weil es konnte nicht nachgesehen werden, ob wir vielleicht überzogen hätten. Dreivierteljahr hat das gedauert.
Das ist
da kann einer pleite gehen.
Bei vielen Firmen ist das so gewesen. Ja. Ja. Schulung der Mitarbeiter und dennoch hinterher kamen sie nicht damit zurecht und nichts lief und nichts funktionierte. Das ist dann ein sehr, sehr hoher Anspruch, wenn man auf eine so große, mächtige und komplexe Software umstellt, dass sie dann auch bedient werden kann, richtig. Also ist ein Problem. Ja, also, wer klaut die Cloud? Keiner. Bei mir nicht.
Also ich, was mir imponiert hat beim Lesen von neuen neuen Innovationen ist ja Blödsinn. Von Innovation, das war diese, dass der Schweizer Käse Konkurrenz gekriegt hat. Und zwar der löchrige Schweizer Käse. IBM hat da so einen Chip gebaut und die Zahl, die dahinter steckt, das ist ja nun Wahnsinn.
Och, das war ein Übergang. Herr
Buck. Das war ein Übergang, ne?
Ja. Wo lässt du denken? Das war ein Übergang.
Ja, denn IBM hat mit heiligen Löchern gearbeitet.
Du meinst den Optochip, der da Terabit überträgt.
Ein Terabit Geschwindigkeit vorlegt mit kleinen Laserchen und 48 Löcher und das Ganze ist ein Millimeter groß oder sowas in der Form und ein Terabit. Mhm. Das wäre für meine große Terabyte-Platte mal 8 Sekunden.
Das war IBM, die auf der Optical Fiber Communication Conference in Los Angeles diesen Chip vorgestellt haben. Und diese 48 Löcher, das sind also 48 parallele Übertragungskanäle auf dem Chip. Das sind also jeweils 24 Fotodioden als Empfänger und Laser als Sender auf dem Chip integriert. Und ja, das ist schon eine schöne Geschichte. Und dann Vergleich mit dem Käse, diesem löchrigen, der nennt sich ja Holy. Das ist also Löcher. Nicht löchrig.
Nicht heilig.
Nee, das ist wieder was. Das wäre der mit dem Schein. Nee. Also das ist schon eine tolle Geschichte. Nur nutzt mir das nichts. Bei mir hier im Maxein habe ich immer noch meine merkwürdigen, fast zu Fuß gehenden Bits, wenn ich da irgendwas übertragen will.
Was hast du denn mittlerweile?
Nur 768.
Download.
Upload. Download. Upload 128, aber nur auf dem Papier, nicht in Wirklichkeit.
Aha. Oh, du bist gut ausgestattet.
Ja, sage ich doch.
Ja, aber bei mir ist es so, ich kann 32 Megabit, aber manchmal fängt das auch an und wird so wie bei dir, so ungefähr. Es hängt ja immer vom Partner ab, wie schnell es geht.
Ja, du musst dir einen neuen Partner suchen.
Aber diese Chips sind ja auch nicht für den Privatmann gedacht, sondern die kommen in zentrale Komponenten rein, wo ganze Datenströme miteinander fließen. Wer braucht denn, man muss ausrechnen, einen Terabit, das wären ungefähr, ich glaube, 50 HD-Filme pro Sekunde. So viel kannst du gar nicht parallel gucken.
Ach. Man kann ja üben.
Leute wären.
Kann ja üben.
Auf einer Party?
Ich möchte mal auf die Zippe zurückkommen. Ich habe mir da einige Sachen angesehen und was mir da aufgefallen ist, das war bei Devolo. Die haben einen DLAN 500 AV Pro Uni, so heißt dieses Teil. Ich weiß gar nicht genau, was es nun eigentlich ist. Das ist eigentlich ein Multitalent zur Vernetzung. Das kann ich benutzen als Hub, als beziehungsweise als Switch. Aber normalerweise stecke ich da meine Steckerchen rein und anschließend übertrage ich dann meine Daten. Nur bei dem Teil.
Das klingt aber so nach Powerline, Devolo.
Naja, das spielt mit.
Das sind ja Powerliner.
Spielt mit da hinein. Aber das Ding ist ein Multitalent. Hier bei dem kann ich also entweder über Powerline arbeiten, das macht er von allein, der hat also intern da seine Einspeisung in das Stromnetz, aber das ist ein kleines Kästchen, da habe ich auch noch 4 Gigabit Ethernet Ports, der macht Power over Ethernet und zwar 15 Watt, das ist also eine ganze Menge. Dann hat er Anschlüsse für Koaxialkabel. Ich kann Telefonleitungen anschließen oder sogar Klingeldraht, also zwei adrigen verdrillten Kabel. So, und über all diese Anschlüsse macht er Kommunikation hin und her. Über Powerline theoretisch bis zu 500 Megabit.
Die Gigabit Ethernet, hast du irgendwelche Zahlen von den verdrillten Leitungen?
Was meinst du, Zahlen dafür?
Also Klingeldraht verdrillter Klingeldraht.
Ja, also erstmal zu den Klingeldraht 100 Megabit schreiben sie und bei Koaxkabel bis zu 600 Meter über Klingeldraht und Telefonleitung bis zu 400 Meter und über die Stromleitung, also Powerline bis zu 300 Meter wird hier gesagt. Und das Teil soll im Herbst für 199 Euro End-User-Preis angeboten werden. Also das ist ja dann ein universelles Teil, wenn ich mir überlege.
Da kann man viele Verkabelungsprobleme, die man heute im Haus hat, einfach so lösen.
Ja, da liegt irgendwo ein Koaxkabel und das stopfst du dann eben da drauf und überträgst das.
Ja, hast irgendeine Antennenleitung liegen, die du nicht mehr brauchst, nimmst du dafür. Oh, du hast wirklich eine Klingelleitung da liegen. Du hast früher mal im anderen Raum noch eine Klingel gehabt, die brauchst du nicht mehr. Nimmst du einfach nichts und Kästchen.
Aber Wireless geht da nichts bei. Oder ist das auch noch dabei?
Nee, das...
Da kannst du einen Adapter dran nehmen.
Das ist hier eingebaut.
Da könnte ja auch in der Kiste drin sein.
Ja, ist doch Unsinn. Wireless muss ja rauskommen, kann ja nicht in der Kiste sein.
Ach so, ja. Machst ein kleines Loch rein.
Du meinst also die drahtlose Drahtverlängerung?
Drahtlose oder Draht. Das wäre die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, also... Es ist schon toll und über die Telefonleitung kann man dann sogar noch telefonieren. Man hat also die Möglichkeit, das haben sie da schön dargestellt gehabt, über eine Software das Ding so einzustellen, dass man die Frequenzen, auf denen man arbeiten will, auch noch verändern kann, um Frequenzen zu finden, die einmal das Telefonieren nicht stören und zum anderen die Datenübertragung schneller und sicherer macht. Also... Es gibt immer wieder neue Ideen und ich denke, das ist eine ganz gute Idee.
Ja.
Immer noch nüchtern?
0,0.
Du hast ja dich besoffen geredet.
Wir sind fast am Ende der Sendung und immer noch 0,0.
Na.
Hast du dich nicht besoffen geredet?
Auch ihr habt mich nicht besoffen geredet.
Na, sowas. Ich weiß nicht, habt ihr davon gehört, dass bei einem Hackerwettkampf die einzelnen Browser da getestet wurden.
Auch Mozilla.
Und alle sind gehackt worden.
Ja, das
Safari, also das, was da passiert ist.
Und der Firefox.
Auch Google Chrome.
Ja. Die arbeiten ja alle mit einer Sandbox und die Sandbox kann durch Plugins geknackt werden.
Tja.
Jetzt musst du erklären, was eine Sandbox ist. Ist das der Sandkasten?
Das ist an sich ein geschützter Speicherbereich, in dem das Programm arbeitet, aus dem normalerweise das, was da drin ist, nicht raus kann. Also wie so ein Sandkasten.
Wie eben da.
Ja. Und wenn einer eine Möglichkeit findet, ein Plugin, also ein Zusatzprogrammchen so zu installieren, dass es die Möglichkeit aus der Sandbox rauszureichen, dann kann man auch den Browser kompromittieren. Und genau das ist bei allen Browsern passiert. Allerdings muss man sagen, da haben Experten dann teilweise recht lange dran gearbeitet, die Mechanismen zu untersuchen.
Also für Chrome haben sie bis zu 6 Wochen gebraucht, um das zu knacken.
Ja.
Tja.
Aber der Chrome war laut Empfehlung des BSI, gab es mal einen, der wäre der sicherste Browser. Jetzt ist das Gegenteil bewiesen. Browser sind nie sicher.
Google zahlt übrigens 60.000 US-Dollar für jede gemeldete Sicherheitslücke in dem Google Chrome. Also wenn jemand noch nebenbei was verdienen will, um bei uns dann damit was im Shop zu kaufen, das ist jetzt die Möglichkeit.
Tolle Überleitung. Das ist immer besser bei uns.
Ja.
Ja, und ich freue mich, dass ich den Daumen wieder nach oben strecken kann.
Ja, hervorragend. Und ich strecke ihn ebenfalls nach oben.
Ein Bit überbehalten kann.
Ich auch.
Und dass ich ein Terabit zu allen Zuschauern übertrage.
Gut, dann hoffen wir mal, dass das so bleibt. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.